Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews, das alle bewegt. Christian Lell, seine wahre Geschichte. Er hat alles durchlebt, was man sich nur vorstellen kann. Und zum Glück hat er es überlebt. Und genau deshalb nimmt er uns mit in seine Geschichte, weil er anderen Menschen auf ähnlichen Lebenswegen Mut machen möchte, weil er sie inspirieren möchte, weil er ihnen helfen will. Christian Lell. Ein halbes Leben beim FC Bayern München. Deutscher Meister, Doublegewinner, Champions League gespielt, so viele Titel geholt, aber in Wahrheit nur Schmerz gefühlt. Im ersten Teil ging es um den Moment, von dem er sagt, ich starb, bevor ich gestorben bin. Heute, im zweiten Teil, spricht er über das, was er sein Rockstar-Leben nennt. Er erzählt von seinem weißen Ferrari, von Ibiza-Nächten und 100.000 Euro Partytischen. Aber alles nur Fassade. In Wirklichkeit hat er gelitten. Wie er es geschafft hat, sich am Ende völlig neu zu erfinden, sich zu transformieren und wofür er Bayern-Boss Uli Hoeneß und Stefan Beckenbauer bis heute dankbar ist. Das alles jetzt hier. Aus seinen Erfahrungen baut Christian Lell ein neues globales Business. Finding Freedom heißt es. Für alle, denen es geht wie ihm, die sich fragen, wer bin ich wirklich? Was bedeutet Erfolg denn wirklich? Und wie kann ich Glück wirklich spüren? Wichtiger Hinweis, wenn dich diese sensiblen Themen belasten, dann überspringe die Passagen einfach. In den Shownotes dazu haben wir alle Nummern für die Nothilfe. Und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil des Interviews. Hier ist Christian Lell.
Wir waren auf Ibiza. Ich habe eigentlich den Sommer hinweg immer auf meinem Boot gelebt und ja, es war ein Nachmittag und ich hatte einige Gäste an Bord wieder und guckte noch auf Deck 2 hoch und sah meine Bekannten feiern und drehte mich um. Und ich ging ins Heck meines Schiffs und schaute noch kurz hoch und habe mein Leben in dem Moment nicht aufgegeben, aber ich wollte es in die Hand Gottes legen. Ich habe mir gesagt, ich habe mein ganzes Leben Gas gegeben. Ich habe wirklich versucht, aus dem Herzen heraus zu leben. Ich habe mein Leben dann ins Universe, Gott, Higher Self, wie auch immer du es nennen willst, gelegt und habe mich ins Heck fallen lassen bei Fahrt. Und es sind ja 3 recht große Schiffsschrauben gewesen. Ich hatte 2-3 Sekunden Todesangst. Ich wusste nicht, ob ich angezogen werde oder weggedrückt werde. Also es war eine Situation, in der ich mich völlig hingegeben habe in den Lauf des Lebens. Und das war der Moment, als ich starb, bevor ich wirklich gestorben bin. Zusammen mit den Erfahrungen, die ich bis dahin in meinem Leben gesammelt habe, als ich dir vorher sagte, bedingtes Glück, mein Leben bricht weg, dass das danach alles passiert, hin in die Liebe gefunden habe, ins Vertrauen. Worte, die vorher für mich Konzepte waren, wie Güte, wie Mitfreude, die sind in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich habe ins Vertrauen des Lebens zurückgefunden. Und seitdem hat sich mein Leben sukzessive komplett verändert. Aber das war ein großes Schlüsselerlebnis.
Wie hast du es überlebt?
Ich wurde weggedrückt, also nicht angezogen, sondern weggedrückt. Die Crew wurde benachrichtigt natürlich, Captain, es wurde mir alles erzählt im Nachgang. Und sie haben mich halt rescued aus dem Meer heraus. Ja. Ich wurde nicht angezogen, glücklicherweise, sondern weggedrückt von den Schiffsschrauben. Ja. Aber ja.
Und dann?
Ja. Dann ging die Transformation eigentlich erst richtig los.
Aber Wahnsinn, also ich versuch's irgendwie zu verstehen. Natürlich mit dem, was du gesagt hast und beschreibst über deine Kindheit, das erklärt natürlich so vieles. Aber wenn man es von sonst von außen betrachtet, dein Leben, Rockstar-Leben hast du gerade gesagt. Bayern München ist ja auch ein Rockstar-Leben, was du geführt hast. Bundesliga, Champions League, Best in Deutschland. Dann machst du ein eigenes Business auf Ibiza, gehst ins Immobilienbusiness, machst 100 Millionen Umsatz, hast eine eigene Yacht. Und dann willst du dich umbringen. Man versteht es ja von außen gar nicht. Hast du eigentlich mit irgendjemandem mal über deinen Schmerz gesprochen? Hat eigentlich auch irgendjemand bei Bayern München mal gewusst, was eigentlich bei dir ist?
Ich wusste es ja selber nicht. Also es gibt eine Situation bei Bayern München, das muss im Jahr 2008 in etwa gewesen sein. Da war der innere Druck in mir auch so groß, dass ich von heute auf morgen, und ich habe es niemandem gesagt, ich bin nach New York geflogen, weil der mediale Druck auf mich ist mir zu über, einfach wurde mir zu schwer, und ich wollte raus. Ich wollte einfach raus und bin zum Flughafen gefahren, nach New York geflogen, habe es keinem gesagt. Am nächsten Morgen fragte die Presse natürlich, wo ich bin. Ottmar Hitzfeld, der Trainer, konnte es nicht beantworten, oder? Und dann rief mich Uli Hoeneß an und sagt, Christian, wo bist du denn? Ich bin in New York. Warum bist du in New York? Ich sag, mir ist der Druck zu viel. Das, was geschrieben wird, ist unfair. Es ist größtenteils gar nicht wahr. Ich kann aber nichts dagegen tun und ich fühle mich ohnmächtig. Das war natürlich schon Warnzeichen. Aber man ist dann einfach auch so schnell wieder in diesem normalen State of Leistung, Deliveren, dass man, also ich zumindest, bin nicht wirklich in die Reflexion gekommen. Ich habe mir auch keine Hilfe gesucht. Hingegen, Jahre später, der Vorfall, den ich gerade geschildert habe, war ich natürlich auch älter, und meine Bereitschaft dann, und der Vorfall war natürlich auch extrem, die war da zu sagen, okay, ich muss da jetzt ran. Also ich kann das nicht mehr wegschieben. Ich kann jetzt dieses Problem lösen. Wir werden das nächste Projekt finden und dann geht das wieder so weiter. Nur am Ende des Tages habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon so viel Erfahrungen gesammelt. Also ob das nur nachher Projekte, die ich umgesetzt habe, ob das die Vorgeschichte mit Bayern München war, die Titel, die ich gewonnen habe. Also ich hatte genug Erfahrungsschatz gesammelt, um mir dann zu sagen, hey, wenn du jetzt wieder ins Hamsterrad springst, wo endet's dann? Ich habe es jetzt überlebt, wo endet's dann? Also ich kam eigentlich nicht mehr drum herum, das war die Frage, die ich eingangs sagte, die Frage, die wir uns alle für mein Dafürhalten stellen sollten, ernsthaft stellen sollten. Wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Die hat sich breit gemacht. Und der bin ich auf den Grund gegangen. Und das bedeutet, sich seinen Ängsten zu stellen. Das bedeutet auch mal, in seine Kindheit reinzugehen, darunter zu marschieren. All die Dinge, die man natürlich gerne wegschiebt, weil es bequemer ist. Aber mir wurde bewusst, der Weg aus der Angst heraus, der geht nur durch die Angst hindurch. Und das vielleicht dann vielleicht auch nochmal an der Stelle, dann diese Charaktereigenschaften, Dinge durchzuziehen und wenn man sich Ziele setzt, sie zu exekutieren, hat mir dann in dem Fall schon irgendwo geholfen. Weil ich gesagt habe, okay, Chris, jetzt musst du mal diese ganze Show, dieses sich selbst was vormachen, weil am Ende des Tages ist es nichts anderes. Wir machen uns, so viele von uns machen sich Tag ein und Tag nur etwas vor, um Anerkennung zu bekommen, um gesehen zu werden, um geliebt zu werden. Und die meisten verlieren sich selbst dabei. Aber sich wirklich zu begegnen und zu sagen, das ist meine Schwäche, und auch Verantwortung zu übernehmen. Muss ich denn mit 20 einen weißen Ferrari fahren und aus dem P1 am Sonntagmorgen mit dem zum Training zu fahren, mit 0,9 Promille? Muss ich das tun? Bin ich stolz drauf? Nein. Habe ich es gemacht? Ja. Drücke ich es weg, weil es unangenehm ist? Ja, lange. Aber holst du dich irgendwann ein, wenn du nicht dazu stehst? Natürlich. Und all diese Fragen, ist ein kleines Beispiel, was ich jetzt mal rausgezogen habe, sich mal wirklich hinzusetzen und sagen, okay, ich nehme Verantwortung über alles das, was passiert ist. Das Schlechte, aber ich darf auch stolz sein über das, was ich erreicht habe. Weil das war ich und viele andere, die ich kenne, auch nicht. Die laufen dann das nächste Projekt, das nächste Ziel und so weiter. Aber einfach auch mal zurückzugehen und sagen, okay, ja, du hast diese Möglichkeiten bekommen, deine Schwester nicht. Das ist das Leben. Und du kannst es nicht ändern. Einen guten Spruch, den ich mir sehr, sehr gerne oft herhole und einer meiner Leitsprüche geworden ist. Wir sind nicht im Widerstand mit dem Leben, weil es weh tut. Es tut weh, weil wir im Widerstand sind. Und wenn man das auf das Schicksal meiner Schwester oder mein Familienleben oder jeder andere auch, kann sich das mal vor Augen führen, hernimmt und versucht, das Leben anzunehmen mit aller Härte, aber auch mit aller Schönheit, die es mitbringt, dann öffnen sich für uns diese Räume, wo wir sagen können, hey, jetzt wird Güte und Mitgefühl nicht nur zu einem Konzept, sondern ich spüre sie jetzt auf einmal, weil ich ins Reine komme, in die Akzeptanz komme des Lebens. Und dann ist eine Mitfreude auch wirklich eine Mitfreude. Und nicht nur für jemanden, den ich gern habe, sondern für jeden. Weil ich weiß ja nicht, was du gerade durchgemacht hast vor 10 Minuten noch. Also wenn du mir mit Hass entgegenkommst in der Sekunde, dann ist Mitgefühl eigentlich die richtige Reaktion, weil ich nicht weiß, woher du kommst gerade. Was hast du gerade gemacht? Fühle ich mich angegriffen und nimm's persönlich? Ein großes Warnzeichen fürs Ego. Darfst du gerne hier nochmal reinschauen. Aber zu verstehen, dass Trigger und Schmerz im Außen eigentlich die größten Geschenke sind, die es gibt, das brauchst du halt jemanden, der in seinem Leben alles erreicht, ja, der materiell vieles erreicht, der alle Ziele, die er sich setzt, erreicht, halt schwierig sagen, weil der sagt, wieso soll ich in sich Reflexion gehen? Ich habe doch eine Yacht, was soll ich jetzt, hab ich jetzt, weil ich habe doch nichts falsch gemacht, komm mal, der kann sich doch besser verhalten. Wo kommst du denn wirklich? Und je erfolgreicher du wirst, also Erfolg definieren wir zwar jetzt gleich auch nochmal, aber sagen wir mal so, je mehr Statussymbole du hast, je mehr Geld du hast, je mehr Fame, je mehr Anerkennung, desto schwieriger wird es ja, sich wirklich zu reflektieren, weil es wird ja so einfach gemacht, einfach Menschen auszutauschen, neue Projekte zu holen und die eigentlich selbst wegzulaufen. Klar, weil du hast ja die Möglichkeiten, oder? Also, ja.
Lass mich dazu zwei Fragen stellen. Die erste natürlich, was hat eigentlich Uli Hoeneß gesagt, als er dich angerufen hat und du in New York warst?
Er sagt, typisch Uli, aber geil, ich liebe Uli. Da gibt's auch noch, also ein anderes Thema. Also Uli sagte, kann ich das sagen? Ja, das kann ich schon sagen. Uli sagte, du hast wieder Glück gehabt, Christian. Sag ich, warum? Ja, wenn man dich anruft, dann klingt das so, als wenn du irgendwo in Neuseeland bist, weil halt die Distanz so groß ist. Also jeder Journalist, der dich angerufen hat, der müsste eigentlich verstanden haben, dass du irgendwo bist, aber nicht in München. Das war sein erster Gedanke erstmal, weil er natürlich, klar, seinen Verein schützen möchte. Logischerweise sein Baby, was er aufgebaut hat, will er natürlich nicht mit irgendwelchen Skandalen in Verbindung gebracht haben. Oder schon gleich gar nicht, dass einer seiner Schützlinge wegen einem Burnout, vielleicht auch schon eine frühe Phase einer Depression, einfach nach New York fliegt, weil er Kopf war. Übrigens, das war auch noch die Zeit mit Sebastian Deisler, wo dieses Thema Achtsamkeit, Klarheit ja schon auch angefangen hat, ein bisschen mehr Gewicht in die Gesellschaft zu, in die Mitte der Gesellschaft zu bekommen. Ja, ganz natürlich. Aber Uli sagte, also er sagte, die Elke ruft dich jetzt an, seine Assistentin, und du schaust, dass du schnell wie ich zurückkommst. Wir klären alles, Christian. Und das werde ich ihm, vieles werde ich ihm nicht vergessen. Uli war immer einer auch schon, und auch Stefan Beckenbauer, der leider so früh verstorben ist. Das waren zwei Menschen in meinem Teenage-Alter, besonders Stefan Beckenbauer, der das gesehen hat. Der gesehen hat, dass auf der einen Seite es familiär anspruchsvoll ist, aber dass dann ein Junge ist, der das Feuer hat. Der hat gesagt, Christian, Er war dann auch mein Trainer in der U16, Stefan Beckenbauer. Er sagt, Christian, ich hole dich immer ab vor jedem Training. Du fährst jetzt nicht mehr Fahrrad. Du gehst auch nicht mehr zu Fuß, wenn es schüttet. Und nach dem Training, ich fahre dich. Und weißt du, das ist so, das ist, mich rührt das, weil es hätte er erstens nicht machen müssen. Und zweitens zeigt das einfach, dass es so viele tolle Menschen da draußen gibt, die diese Güte und dieses Mitgefühl wirklich schon leben. Und er hat einen Jungen gesehen, der Verletzungen in sich trägt, aber dennoch. Wow. Ja, und er war dennoch da und hat mich da so unglaublich unterstützt, kaum auszumalen, ob ich überhaupt so diszipliniert geblieben wäre in meinem Teenageralter, weißt du selber, als Teenager machst du auch gerne auch mal andere Sachen. Aber er stand so hinter mir und hat gesagt, nee, wir rocken das. Ja, er war einer meiner größten Befürworter und nachher auch deshalb großes Shoutout an Uli Hoeneß. Ja, auch an Uli Hoeneß, weil es wurde ihm natürlich alles auch gesagt und so. Und er hat auch immer mir das Gefühl gegeben, Chris, da ist wer da. Wir sind da. Und das, ja, das ist in der Welt. Ja, wenn ich mal dann schaue als Unternehmer, habe ich die Erfahrung gemacht, da sind natürlich viele nur mit den Ellbogen unterwegs. Ja, jeder schaut auf sich. Und das in der Rückschau, ja, werde ich immer dankbar bleiben für.
Toll, toll, dass die Menschen für dich da waren. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommst du zurück an die Säbener Straße und gehst ins Büro von Uli Hoeneß oder fährst du in den Tegernsee und dann sagt er, lass mal reden?
Ja, das haben wir recht schnell abgefrühstückt damals. Mir war auch nicht bewusst, dass das auch schon tiefe Kerben waren in mir, die eigentlich hätten dann schon mehr beleuchtet werden sollen. Aber wir haben das... Ich habe es auch selbst nicht zugelassen. Ich habe dann auch schnell kommuniziert, ja, ich war jetzt irgendwie traurig und das kriegen wir hin und jetzt fokussieren wir, wurden Doublesieger in diesem Jahr. Also ich war gesetzt auf der rechten Abwehrseite und ich habe das dann recht schnell abgehakt eigentlich. Ohne, und da sind wir wieder beim Thema, ne, wirkliche Reflexion, Verletzlichkeit, ein großes Thema. Verletzlichkeit, jetzt wo wir drüber sprechen, weil für mich jetzt in dem Leben hier und jetzt in einigen Jahren ist die Verletzlichkeit eines der größten Geschenke, die wir alle in uns tragen. Nur gesellschaftlich einfach es zu sehr noch als Schwäche gesehen wird. Noch. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg in einem Wandel. Aber gerade damals war ich 25 und ich wollte dann eigentlich nicht mehr zu viel Schwäche zeigen und habe es abgehakt. Also es war relativ schnell abgefrühstückt und dann ging es auch wieder weiter. Wir haben dreimal in der Woche gespielt, Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga, bum, bum, bum. War ich wieder in diesem Hamsterrad drinnen. Ja.
Was du als Hamsterrad beschreibst, das ist total spannend. Es gibt da tolle Sätze, die du sagst, die du auch in einem Insta-Video gesagt hast. Also du wolltest gewinnen, du wolltest wachsen und du wolltest es dir selbst beweisen. Und dann sagst du, ich habe es geschafft, FC Bayern München, Bundesliga, Champions League. Nach außen Ruhm, Erfolg. Nach innen Druck. Eine Disconnection zu mir selbst. Ich habe gelernt zu performen, wie ich Grenzen überwinde, wie ich überlebe. Aber ich habe nie gelernt, wie ich fühlen soll.
Ja, ich habe es verlernt. Wenn man einmal in den Frieden dippt, dann lässt du da nicht mehr los. Und das bedeutet für mich, und das mit allen, auch teilweise jungen Athleten, mit denen ich zusammenarbeiten darf, geht es immer darum, sich daran zu erinnern. Und wenn du der Sache auf den Grund gehst, und das wirst du tun, wenn du einmal Frieden erfährst, dann willst du da, du willst Dinge verstehen. Und dann kommst du halt ganz schnell dahin und sagst, hey, wir wollen Erfahrungen eigentlich gar nicht machen. Keiner von uns will eine Erfahrung machen. Du nicht, ich nicht, niemand auf dieser Welt will eine Erfahrung machen. Was wir wollen, ist die Erfahrung fühlen. Wir wollen die Erfahrung nur fühlen. Wenn wir sie fühlen könnten, ohne sie machen zu müssen, sage ich dir, alle sagen, okay, cool, ich fühle es jetzt einfach nur. Ich brauche es gar nicht machen. Hier fängt schon mal konzeptionell ein Fehler an. Im Denkprozess und im Prozess des Lebens. Und wenn du aber dann noch tiefer reingehst, weil du willst es ja wissen, du willst wirklich der Sache auf den Grund gehen, dann stellst du fest, okay, was will ich denn eigentlich fühlen? Und dann überlegst du und schaust so, ich habe das Auto gekauft, okay, habe das gefühlt, ich habe diesen Partner kennengelernt, habe das gefühlt, jetzt bin ich am Stangelwetten Wochenende, das gefühlt. Und dann stellst du fest, okay, das ist ja Glück, was ich fühlen will. Ein Glücksgefühl, ja, Glücks. Nee, eigentlich ist es kein Glück, was wir fühlen wollen. Was wir eigentlich wollen, ist, wir wollen den Frieden finden und wir suchen nach Glück. Weil wir den Frieden nicht kennen. Und deshalb sind wir auch Opfer unserer Umstände, weil wir stets im Außen das nächste Glück suchen. Das nächste Auto, die nächste Uhr, wie ich es eingangs gesagt habe. Nur, wenn du dazu gezwungen wirst, so wie ich und vielen anderen auf dieser Welt, dass dieses bedingte Glück vielleicht wegbricht über Grenzerfahrungen, bei den meisten sind es Grenzerfahrungen, dann öffnet sich dieses kleine Nadelöhr, wo wir reingehen können und feststellen, hey, scheiße, es bricht hier alles gerade weg, scheiße im positiven Sinne, es bricht hier alles gerade weg, wovon ich glaubte, das wäre mein Leben, aber das ist ja was noch viel unerschütterlicher und wahrhaftiger ist. Und dann welcome, dann treten wir ein in Frieden. Du kannst natürlich auch, und das ist mir selber auch, ich spreche aus eigener Erfahrung passiert, in der Grenzerfahrung kann es aber auch so sein, denn das Ego ist sehr clever, dass du in die Opferrolle fällst, oder? Alle sind schuld, also nur ich nicht, und die Umstände, Zinswende, ist ja nicht meine Schuld. Ich habe 8 Projekte am Laufen, die werden auch alle gelaufen, aber die Zinswende. Dann kannst du natürlich auch verbittert bleiben oder, wie es in meinem Fall war, eben auch eine tiefe Depression rutschen. Aber die Chance, aus einer Grenzerfahrung heraus in einen Raum zu gehen, wo Frieden auf dich wartet, die ist da. Weil du einfach spürst, diese Disconnection an dem, was du aufgebaut hast, fällt weg und es macht sich etwas breit. Und jetzt, now we are talking. Jetzt können wir nämlich anfangen, über Erfolg zu sprechen, wenn du willst.
Super gerne.
Jetzt können wir für mein Dafürhalten über Erfolg sprechen. Weil jetzt passiert nämlich etwas Wunderbares. Besitz dich nicht mehr. Du kannst ihn haben. Du wirst alles haben können, aber du hast null Anhaftung daran. Dir ist das Outcome völlig egal, weil du bist komplett bei dir präsent und dir geht's nur darum, dieses Gefühl von Frieden weiter zu erfahren. Und das erfährst du, wenn du deinen Purpose hast, deine Vision hast, aus dem Herzen heraus geboren und nicht aus einem Ego-Spiel und irgendeiner Anhaftung, aus einem Mangel. Und wir können übrigens alle Wörter rein, auch noch ein gutes Thema. Und auch hier bin ich eigentlich der Blueprint für alles an der Stelle, weil, ja, Christian, du hast doch Angst. Ich habe Angst. Ich bin hier auf meiner Yacht. Wieso soll ich Angst haben? Ich habe gar keine Angst. Ja, doch. Das ist eine fehlende Anerkennung. Das will ich nicht, gar nicht. Genieß das doch. Ich brauche das ja auch alles gar nicht. Kennst du da die Sprüche, ne? Nee, das war alles hier. Angst. Also, selbst wenn du so-called erfolgreich sein kannst, da kann immer auch, und meistens ist auch die Angst am Ende des Tages, ob das Bewerten ist, Vergleichen ist, Jealousy, Gossip, Negativität, Verlangen, Widerstand. Wenn du dich in all diesen Wörtern wiederfindest, du kannst noch so viel Geld haben, wenn du in der Bewertung bist, in der Reaktion bist, bist du im Ego. Wo Ego ist, ist keine Liebe. Wo Liebe ist, ist keine Angst. Beide Sachen können nicht koexistieren. Also du kannst jederzeit dich selber reflektieren, wo stehe ich eigentlich wirklich? Bin ich in der Angst? Und auch wenn ich alles erreiche, bin ich im Bewerten? Ja, bin ich in der Angst. Ich bin nicht gelassen, ich bin nicht im Gleichmut. Und diese Reflexion findet dann aber statt und jetzt, und das ist eigentlich, lass uns mal ein bisschen shiften jetzt von der Schwere rein in den Flow des Lebens, deshalb sind wir hier.
Bitte, lass uns einsteigen. Aber lass uns einsteigen mit deinem weißen Ferrari. Ich meine, bei Bayern München zu spielen und sich einen weißen Ferrari zu kaufen und damit vor das P1 zu fahren, vor allem der berühmtesten
Clubs. Ich hoffe, ich werde gerade rot.
Was hast du gedacht? Wieso hast du das gemacht?
Ich habe nichts gedacht. Ich habe einfach gelebt. Es hat sich für mich auch nicht... Schau, tatsächlich, ich habe auch wirklich zu der Zeit damals... Na klar, ich meine... Wahrscheinlich schon. Ich kam jetzt aus nicht wirklich reichen Verhältnissen und dann hat man irgendwie sehr, sehr viel Geld verdient so früh und dann es ist mit einem halt, aber irgendwie gefühlt halt auch in der Balance. Ich wusste, ich bin Anfang 20, ich habe das Zeug zum Nationalspieler. Ach übrigens, Klinsmann hatte dann bei Uli Hoeneß angerufen, da war ich so 24 und dann sagte er, naja, Uli Hoeneß holte mich dann in sein Zimmer da in unserem Mannschaftshotel, sagte er, Christian, also Jürgen rief mich an, bist du eingeladen? Und so ich, ja, und jetzt? So, ja, freust dich vielleicht mal ein bisschen. Sag ich, ja, was heißt denn, Schweini ist eingeladen, Lahm ist eingeladen. Wir sind die ganzen Jugendmannschaften durchgekommen. Es war jetzt für mich jetzt nicht so ein bisschen normal, ohne dass es überheblich klingen soll. Was ich damit sagen, und die waren aber alle besser, die haben alle deutlich besser gespielt. Ich war einfach in einem guten Momentum, sagen wir es mal so. Ich war echt in einem super Moment. Da kam Luca Toni, kam jetzt zu uns nach München, Ribéry, Frank Ribéry kam nach München. Und da lief es halt einfach auch super, so dass ich mit meinem wenigen Talent und dieser Willpower einfach ganz gut mitspielen konnte. So. Aber für mich war es jetzt so, ja gut, okay, werde ich halt eingeladen dann zur Nationalmannschaft. Aber dann kam der weiße Ferrari. Und dann denke ich mir so, ja, passt. Parke ich halt in der Seitenstraße, wird jetzt dann auch nicht so viel Aufsehen erregen. Aber klar, mit Anfang 20, wenn du sowas machst, dann freuen sich halt gewisse Leute, die Zeitungen befüllen halt über solche Stories. Ja. Und so kam das halt raus. Ich persönlich, ganz ehrlich, ich hatte in meinem Leben wenig Anhaftung zu Dingen. Ich hätte den auch am nächsten Tag wieder verkaufen. Da habe ich mich jetzt nicht wirklich mit. Aber es war natürlich ein gefundenes Fressen und hat dann natürlich auch dazu geführt, dass da bin ich sicherlich nicht stolz drauf, aber mit 0,9 Promille bin ich ins Auto gestiegen. Das war einer dieser Skandale, die mich auch belastet haben irgendwo. Aber ich habe halt die Fehler gemacht. Ich habe sie gemacht. So, die gehören zu mir dazu, genauso wie gute Dinge. Punkt aus. Aber das führt natürlich jetzt nicht unbedingt dazu, dass der Bundestrainer sagt, ja, super, passt alles, völlig egal, du repräsentierst Deutschland, kannst du ruhig mal mit 0,9 Promille fahren. Geht natürlich nicht. Ja. Also dann blieb die Einladung aus und Ende der Story.
Aber Christian, verstehe ich es richtig? Das hat sofort eine Konsequenz. Das heißt, du fährst mit dem weißen Ferrari vors P1, 0,9 Promille und dann sagt sofort der Bundestrainer so, sorry, das war's mit der Karriere in der Nationalmannschaft?
Nein, das wird natürlich jetzt so nicht kommuniziert, oder? Aber du kannst ja auch irgendwie eins und eins zusammenzählen. Also wenn Uli am Samstag sagt, der Bundestrainer hat ihn angerufen, ich werde eingeladen und die Einladung steht dann aus nach solchen Sachen, dann kannst du ja, wie gesagt, also die Dinge sind ja dann klar. Es wird nicht so sein. Er hat ja nachher Jogi Löw hat dann 2 Jahre später, hat er auch gesagt, bin ich zu Hertha gewechselt, super Jahr, also top gelaufen. Ich war im Flow, die Mannschaft war im Flow. Hat er auch gesagt, ja, wenn das so weitergeht, dann könnte er sich vorstellen, dass er mich einlädt. Also Dinge werden dann auch schon vergessen, aber was ich damit sagen will, man ist jung und man macht dann halt einfach vielleicht auch mal Dinge, die anecken und die nicht gut ankommen, so, aber ich wollte mich halt auch in meinem Leben, habe ich mir immer schwer getan, mich zu verbiegen.
Christian, es gibt so viele Fußballprofis, die natürlich genau das machen, die sich heute die tollen super Autos kaufen, super Uhren kaufen, super Yachten kaufen. Du hast dir den weißen Ferrari gekauft und ich nehme mal an, du würdest dir ihn heute nicht mehr kaufen, oder? Aber damals war es wichtig. War es für dich damals so ein Manifestieren wollen des Erfolgs, so nach dem Motto, ich habe es geschafft, dieser ganze Schmerz, deine Kindheit, all das, was du gerade geschildert hast. Aber jetzt bist du bei Bayern München Meister, Doublesieger. Jetzt muss es dieser weiße Ferrari sein.
Ja, ich will es gar nicht so festmachen auf dem weißen Ferrari tatsächlich. Aber generell, so overall, wenn man da einfach mal drauf schaut, ist es natürlich sicherlich so gewesen, dass der Druck, der sich über 2 Jahrzehnte aufgebaut hat in mir, auf diese Angst und diese unheimlichen Schmerzen, diese Wunden auf dem Herzen, die haben sicherlich mit reingespielt dann, ja, wenn so viel Geld kam und dann hat man sich halt was gegönnt. Ich kann mir sicherlich vorstellen, das war so der Relief, gedanklich, aber wer mich kennt, es war ja auch immer so, ich war mit einer der Ersten, der am Trainingsplatz war, da kannst du alle meine Trainer anrufen, alle durch die Bank weg, einer der Letzten, der ging, also wenn's das ist eine Tugend. Ich will die Dinge richtig machen und zu 100%. Und dann hatte ich es mir halt auch als Unternehmer schau, als ich dann dieses bisschen Glück, auch ein glückliches Händchen hatte und in einer guten Zeit in die Immobilien eingestiegen bin, habe ich auch überdurchschnittlich viel gearbeitet. Du kriegst Grundstück jetzt in München nicht unbedingt, ja, wenn der Markt überhitzt ist bei uns. Jeder will die Grundstücke haben. So, ich habe mich reingefuchst und ich habe die Kontakte, ich kenne die Familie und bin dran geblieben und habe überdurchschnittlich viel gearbeitet, aber habe natürlich dann auch überdurchschnittlich viel gefeiert. Ich meine, Ambassador von Dom Perignon zu werden in Ibiza, das sagt eigentlich alles und da bin ich nicht stolz darauf. Aber es zeigt den Grad der Disbalance in meinem Leben. Es war sehr extrem viel gearbeitet, extrem viel Umsatz gemacht, extrem gefeiert. So, und da dazwischen gab es eigentlich nichts, weil auch die Reflexion nicht da war.
Ich bin nur schockiert wegen dieser Diskrepanz, dass du da Fußball spielst auf höchstem Niveau, Champions League, und keiner sieht deinen Schmerz. Keiner sieht deinen Schmerz. Und dann gehst du weiter im Business, machst ein Business, wirst sogar noch Ambassador von einer Champagnerfirma, Dom Perignon, die dich feiern. Mhm. Und keiner sieht deinen Schmerz. Mhm. Wie kann das sein, dass in dieser Leistungsgesellschaft so performt wird und alle nur ergebnisorientiert sind und am Ende, wenn ich dich ja erlebe, keiner hinterfragt, was ist eigentlich wirklich mit der Person, sondern du hast ja auch sehr schnell den Stempel dann bekommen, so Skandalprofi, aber dein Schmerz, was das für dich bedeutet, da überhaupt jedes Mal aufzulaufen, den hat ja niemand hinterfragt.
Vielleicht schon, das weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, aber ich meine, ich war dann auch 20, 30 und dann hat man auch auf schnell so das Denken, na ja, man ist ja alt genug, ne? Der ist ja alt genug, der muss ja seine eigenen Erfahrungen machen. Und ehrlicherweise, das hatte ich ja vorhin auch erwähnt, ne, wenn du irgendwo einen gewissen Erfolg oder Ziele erreichst, die gesellschaftlich als Erfolg dargestellt werden, glaube ich, baut das schon mal ein bisschen Distanz auf zu Leuten, die vielleicht gerne was sagen würden, aber dann halt auch aus Respekt, weil du immer Gefahr läufst, dann die Antwort zu bekommen, ja, warum willst du mir was sagen? Also, ich habe jetzt gerade das Double gewonnen, so, was soll ich jetzt hinterfragen? Also, ich glaube schon, dass es Leute gab, die das gesehen haben, aber mich einfach nicht angesprochen haben, und ich wäre auch resistent gewesen, beratungsresistent in dieser Phase. Und das meinte ich vorher, Tom, dass ich sage, als ich sagte, in die Reflexion kommen viele, viele Menschen dann, wenn sie eine Grenzerfahrung erfahren. Ja, weil eben dann diese Themen oder diese Identifizierungen mit dem mein Leben wegbrechen und hier dieser Raum sich öffnet, um in den Gleichmut zu finden und dann schlussendlich in den Frieden zu finden. Also, und man kann auch, das ist ein Beispiel, ne, sagt dem Kind 10-mal, lang nicht auf die Herdplatte, was macht's? Das langt auf die Herdplatte. Du musst diesen Weg einfach selber gehen. Den kannst, und ich glaube, je mehr man von außen gesagt bekommt, hey, das ist doch jetzt zu viel, reicht jetzt irgendwie, Dom Perignon besser, du reicht doch jetzt, du musst doch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, kannst du immer einen draufsetzen. Du musst die Erfahrung einfach selber machen und du musst es wollen vor allem. Du brauchst ja erstmal die Bereitschaft, die Veränderung fängt, die Veränderung fängt nie draußen an. Sie muss hier anfangen. Es geht ja nicht anders, das ist auch wieder trivial, aber es ist nun mal so. Wenn du nicht selber die Entscheidung für dich triffst, und das waren einige Momente, die sich aufsummiert haben, aber eben einer zum Beispiel vor dem Spiegel, als ich mich selbst reflektierte, du musst den Weg dann selber gehen am Ende des Tages. Und ja.
Du beschreibst die Szene mit dem Spiegel sehr eindrücklich. Wie war das für dich im Spiel, wenn du ins Spiel gegangen bist, auf dem Level gespielt hast, Bayern München? Hast du das komplett verdrängt? Konntest du das Spiel, diese 90 Minuten auch genießen? Hast du in diesen Minuten eigentlich auch sowas empfunden wie Glück und vielleicht auch sogar wie Frieden, wie du es nennst? Oder war das für dich alles nur Verdrängung auf dem Platz?
Da gibt's ein davor und danach. Das war so bis in meine Mitzwanziger, würde ich sagen, was pure Joy. Es war wirklich dieser kleine Junge, der dann immer noch einfach so auf den Platz ging und es war alles weg. Im Gegenteil, da war dieser Leistungsdruck, der hat mich angespornt. Und dann da New York, dieses New York-Thema, also es anfing, das Ganze mich wirklich zu belasten auch, und ich diese Schwere spürte im Fußball, dann kippte das. Dann wurden die Spiele eigentlich zur Qual. Weil wir hatten vorher eingangs mal gesprochen beim Skifahren, wenn du auf die Skier gehst, auf die Bretter gehst und hast die Intention dabei, dich nicht zu verletzen. Was passiert? Ja, du hast Angst auf der Piste, es macht keinen Spaß und wahrscheinlich verletzt du dich auch noch. Und so war es im Fußball dann nachher auch bei mir. So ab Mitte 20 hatte ich eigentlich so eher, war das eher angstgetrieben. So Angst, Fehler zu machen, Angst, irgendwie dann falsch dargestellt zu werden. Und da war das Spiel eher eine Qual. Und das habe ich dann auch nochmal so 5 Jahre durchgezogen. Ja.
Nochmal, um es zu verstehen, du spielst Fußball, Bundesliga, Champions League.
Ja.
Und es ist eine Qual.
Ja, es war eine Qual. Es war eine Qual. Es war wirklich dann auch nur noch finanziell motiviert. Ich hatte keinen Spaß mehr. Es gab einen kleinen Lichtblick noch, 2 kleine Lichtblicke noch, als ich zu Hertha wechselte im Jahr 2010. Hat mir nochmal wie kurz Spaß gemacht, so der Tapetenwechsel. Und dann, als ich nach Spanien wechselte, das war dann auch nochmal so ganz, ganz was Frisches. Da war so eine gewisse Lockerheit auch nochmal da in der Truppe. Aber im Grunde genommen kann man sagen, ab Mitte 20 war der Fußball für mich mehr Druck und Schmerz als Freude, ja.
War das auch für dich der Grund, warum du dann ja mit dem Fußball auch komplett abgeschlossen hast? Du hast ja dann nach deiner aktiven Karriere nicht mehr im Fußballbusiness irgendeinen Anschlussjob gesucht als Moderator oder als Kommentator oder als Co-Trainer oder als Sportvorstand oder CEO, was auch immer, was ja viele deiner Kollegen machen, sondern du bist sogar ja aus Deutschland weggegangen. Du bist nach Ibiza gezogen. Ne? Warum war das für dich klar, dass du nicht im Fußball bleiben würden wolltest?
Ja, Konsequenz. Also wenn ich Dinge mache, dann will ich sie 100% machen. Und im Fußball war dann so, ja, also irgendwie, es hat sich keine, aber ich habe auch keinen Gedanken dran verschwendet. Für mich war das Kapitel Fußball in dem Moment, als ich sagte, ich gehe als Athlet raus, war die Tür zu für mich. Und parallel, das muss man schon auch dazu sagen, parallel, ich bin leidenschaftlicher Unternehmer. Ja, also ich liebe es, Projekte zu entwickeln, umzusetzen, die Visionen zu exekutieren und einfach zu tun. Und das habe ich schon auch parallel aufgebaut. So ist es nicht. Und dann fiel mir natürlich, der Shift rein ins volle Unternehmertum. Ich hatte auch schon Immobilienprojekte entwickelt parallel. Aber der Shift, der fiel mir dann recht leicht, ja. Und dann kam auch eine gute Welle rein. Also das war eigentlich so ein Mix aus Freiheit. Du bist ja sehr durchgetaktet als Fußballer, logischerweise. Ein Mix aus gewonnener Freiheit, finanziell nochmal ganz anderes Fern als Fußballprofi. Und natürlich auch nochmal eine andere Welt. Ja, ich hatte Geschäftspartner, die, aber eigentlich auch spannend, Geschäftspartner, die also nicht mehr im Millionenbereich unterwegs sind, sondern Milliardäre sind und in diese Welt so einzutauchen. Und das war dann für mich einfach auch nochmal so, okay, also, wow, was gibt's denn da noch so alles, ne? Und deshalb diese ganze Neugier, was ich sagen will damit ist, es fiel mir recht leicht, den Fußball hinter mir zu lassen, weil ich sofort einen Anschluss hatte in einem Feld, wo ich mich als Unternehmer selbst verwirklichen konnte, tolle Projekte umsetzen konnte und durch die Kontakte, die ich habe, halt auch diesen finanziellen Freiraum hatte, Grundstücke zu erwerben und einfach direkt in die Umsetzung zu kommen. Und deshalb, das hat mir dann eigentlich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich nehme an, du hattest natürlich durch deine aktive Zeit unter anderem eben Bayern München genug finanziellen Spielraum auf dem Konto, um dich selbstständig zu machen. Warum hast du Ibiza für dich ausgesucht?
Naja, Ibiza, also ich bin nicht vor 10 Jahren nach Ibiza gezogen, aber Ibiza war, nein, Ibiza sind wir sogar mit Bayern München mal zum Saisonende, Mannschaftstrip hingeflogen und ich kannte Ibiza vorher nicht und mir hat das so gut gefallen, dass ich hängen geblieben bin. Ich bin jedes Jahr immer wieder dorthin geflogen, da wusste ich, was ich habe. Du hast tolle Beaches, du hast super Natur, ja, du hast tolle Partys, die wir früher noch wichtig waren. Und du hattest einfach so viele Möglichkeiten. Und dann habe ich gesagt, ich mache keine Kompromisse, ich fahre einfach jedes Jahr dorthin. Und dann wurden mehr Monate. Und ich bin, glaube ich, vor 4 Jahren komplett aus Deutschland raus in die Emirate und bin jetzt eigentlich so im Wesentlichen nicht mehr in Deutschland, viel auf Ibiza, aber eben auch viel außerhalb von Ibiza in den Emiraten unterwegs. Ibiza hat es mir angetan, es ist eine wundervolle Natur, es ist jetzt zum Beispiel im Winter wenig Menschen, du hast deine Ruhe. Wer mich kennt, der weiß, ich meditiere sehr, sehr viel. Also ich bin viel auf dem Bike unterwegs. Ich bin viel auf den Beinen in der Vorbereitung zu dem Ironman, den ich gerade mache. Und da ist Ibiza insgesamt einfach, ja. Glaubt man gar nicht, weil viele haben Ibiza. Mit vielen, denen ich rede, sage ich, Ibiza, ja, Party, sage ich, ja, aber das ist wirklich nur eine Seite von Ibiza. Du hast Ibiza, auf Ibiza hast du echt deine komplette Ruhe, wenn du das möchtest.
Ja. Wenn du es möchtest, aber ich glaube, du hast es nicht immer gewollt. Hm. Du hast ja schon beschrieben, dass es dein Rockstar-Leben auf Ibiza ist und ich stelle mir das jetzt so
vor.
Rockstar-Leben auf Ibiza war ganz wichtig. Du natürlich mit dem Mega-Brand FC Bayern München, Leute kommen und sehen dich und du willst Business machen und du sagst schon, dann kommen nicht nur Millionäre, sondern auch Milliardäre, die plötzlich mit dir Business machen wollen. War dein Ruhm, dein Fame, war das sehr hilfreich am Anfang für deine zweite Karriere nach der Karriere?
Gar nicht. Was hilfreich war, dass ich bestens vernetzt bin, speziell in München und auch hier in Österreich und in Ibiza natürlich. Und das weißt du als Unternehmer in einem überhitzten Markt, das ist stets schwierig, Produkte zu finden. Und das war meine Stärke einfach, weil ich keine Ruhe gegeben habe. Ich habe so lange gesucht, bis ich es gefunden habe. Und das war sozusagen so ein kleiner Fetisch von mir, auch heute noch. Die Leute wissen, die mit mir zusammenarbeiten, da kann man sich drauf verlassen. Der findet die Produkte, der hat die Kontakte. Deshalb mache ich die Projektentwicklung auch heute noch sehr, sehr gerne. Aber der Wink zum Athleten ehrlicherweise nicht, weil, also die Erfahrung habe ich gemacht damals, als ich in die Investorenansprache ging und auch in die Auswahl der Investoren, heute würde ich sie anders auswählen, aber damals Money First und da war mir und aber auch dem Investor eigentlich wurscht, wie die Vorgeschichte war, Hauptsache die Grundstücke sind da und wir können produzieren. Ja, heute, und wer hat das meiste und schnellste Geld zur Verfügung stellen können, war bei mir in der Pole Position und andersrum, ja, wenn ich die Grundstücke geliefert habe, dann hat sich halt wunderbar ergänzt. Heute suche ich Investoren nach der Intention aus. Also ist da eine Intention dahinter, die mit meinen Werten matcht, auch auf Strecke? Oder ist es was kurzfristig, wo es nur darum geht, jetzt meine Kontakte auszunutzen, um Grundstücke zu bekommen. Und da gibt's dann auch mal Nein, wenn es nicht passt. Und das ist sicherlich ein großer Change bei mir, der da stattgefunden hat an der Stelle, weil es sehr geldgetrieben war in der Vergangenheit und heute müssen die Werte dazu passen.
Wenn du sagst, sehr geldgetrieben, wie erfolgreich warst du?
Ich will es nicht bewerten, erfolgreich oder nicht, aber ich habe in einem sehr kurzen Zeitraum von, ich glaube, sagen wir 5, 6 Jahren, habe ich über 100 Millionen Euro umgesetzt.
Wow, 100 Millionen.
Ja.
Krass, Glückwunsch.
Ja, wenn sie noch da wären, wäre schön und das ist auch nur Umsatz. Aber mich hat die Krise so enorm getroffen vor 3 Jahren, dass ich einfach auch gezwungen war, meine Holding zu verkaufen. Und ich bin eigentlich seit einiger Zeit wieder am Neuaufbau. Also ich habe mir wirklich alles wieder ich will nicht sagen von null, aber ich habe schon wieder durchstarten müssen.
So krass. Du hast über 100 Millionen Umsatz gemacht. Umsatz ist nicht Gewinn, um das nochmal klarzustellen. Absolut. Für alle aus der Tomorrow-Community. Das ist Umsatz auf fast null.
Ja, also das war schon, das fiel mit in die Phase, als alles wegbrach. Also das war genau diese Phase, wo ich dann auch mir eingestehen musste, okay, krass. Hier passierte etwas, wofür du 20 Jahre im Endeffekt, wenn du die Fußballzeit mit zurechnest, wegbricht, so gesehen. Und dennoch ist aber eine Wahrhaftigkeit da geblieben. Und das war der Turnaround, eigentlich jetzt was Neues aufgebaut zu haben auf einem ganz anderen Fundament. Also es war Teil der Reise und sie war so schmerzhaft, wie sie war. Sie war genauso richtig, dass sie gekommen ist.
Das eine ist dein Immobilienbusiness, aber heißt das, es hat dich so hart getroffen, dass auch diese Rücklagen, die du natürlich als Fußballer über die Jahre erarbeitet hast, war das auch weg?
Yes, du kannst ja bei Banken, also zumindest meine Erfahrung, du kannst jetzt ein Projekt schon finanziert bekommen mit ordentlich Eigenkapital, wenn du einbringst, aber als Geschäftsführer musst du in der Regel auch dastehen und hinter dem Projekt stehen. Das habe ich auch gemacht, weil ich hinter all meinen Projekten stande. Also da war nie irgendetwas, wo ich sagte, dann hätte ich es nicht gemacht. Insofern, mich hat die Krise vor 3 Jahren, also 4 Jahre jetzt sogar schon, sehr getroffen auf der finanziellen Ebene. Also ich musste wirklich mich wirklich neu sortieren. Ja, also wirklich, wirklich neu sortieren. Aber in dem Moment wollte ich es nicht wahrhaben. Du kämpfst dann dagegen an und versuchst das irgendwie zu lösen. Das hatten wir ja vorher besprochen. Wenn ich jetzt zurückschaue, Tom, es hätte nicht anders passieren dürfen. Es war genau richtig, dass es zusammenstürzte und ich einen Neustart hinlegen durfte mit einem richtigen Fundament. Weil wer weiß, wo das geendet hätte, wenn das in irgendeiner Form auch nur annähernd so weitergegangen wäre.
Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Wie muss ich mir dein Rockstar-Leben auf Ibiza vorstellen, von dem du erzählt hast? Und ich meine dann auch noch als Mr. Dom Perignon, dass du auch noch da Markenbotschafter bist. Von denen hat man ja sofort ein Bild im Kopf, wie das Ganze aussieht.
Ja, man muss dazu sagen, ich trinke aber keinen Alkohol.
Du trinkst gar keinen Alkohol?
Nein, ich trinke keinen Alkohol. Das Paradoxe halt ist, dass du, also ich liebe Musik. Ich liebe Musik, ich liebe diese Productions und ich genieße diese Momente wirklich. Das Thema ist nur, wenn du nah am Künstler sein willst und wenn du die Produktion halt entsprechend halt auch so erleben willst, dann musst du halt irgendwie Tische erwerben, die halt in vorderen Reihen sind. Und die kosten alle wirklich Geld. Und was machst du dann? Du verzehrst diesen Umsatz und ja, ich selber ab, ich trinke keinen Alkohol, aber die Gäste und Freunde mich herum, die haben es immer sehr gut gehabt, glaube ich. Und ich, wie gesagt, nochmal, also wirklich, das muss man klarstellen. Ich bin weder stolz darauf, ich nenne mich nicht so, wie du das gerade gesagt hast, Mr. Dom Perignon oder dieses weiße Ferrari-Thema und so. Es soll einfach nur deiner Community einfach auch zeigen, wie in welcher Disbalance man lebt, gleichwohl man diesen Erfolg im Außen alles haben kann. Und das waren alles wichtige Bausteine in meiner Entwicklung zurück in die Klarheit, zurück zur Nachhaltigkeit. Aber natürlich, das sind Erfahrungen im Leben gewesen, die will ich auch nicht missen. Ich habe auch eine Menge Spaß gehabt, so ist es nicht. Ja, wenn du, ich meine, kriegst dann so einen Brief, wo das dann alles drin steht vom Dom Perignon und alles wunderbar, ist irgendwo irgendwie auch. Mich hat es jetzt persönlich, das habe ich so hingenommen, so, aber es war einfach schon eine spannende Zeit.
Wie spannend, wenn du so ein Wochenende oder so einen Abend unterwegs bist und sagst, du trinkst keinen Alkohol, aber du musst ja Umsatz am Tisch machen, sonst kriegst du die guten Tische nicht.
Ja.
Was bedeutet das? Was lässt du an so einem Abend oder hast da gelassen?
Ja, man wurde ja genötigt dazu, dann irgendwie, je nachdem, also da hast du schon mal, also das ist schon so lange her auch, Tom, ja, aber keine Ahnung. Mal 100 musste man schon mal hinlegen, wenn man irgendwie einen guten Tisch haben wollte.
Ja. 100?
Ja.
Aber nicht 100 Euro.
Ja, das wäre super. Dann ja, nein, das wäre natürlich nein. Aber du hast, was du halt schon auch bekommen hast, wenn du irgendwie 50, 100.000 Euro gezahlt hast für so einen Tisch, du hast zumindest eine gute Produktion bekommen.
Du hast 100.000 Euro für einen Tisch in Ibiza in einem Club bezahlt.
Ja, wir haben es auch geteilt teilweise.
Okay, wow.
Und nochmal, es ist mir sehr wichtig. Ich bin überhaupt nicht stolz darauf. Ja. Aber, und vielleicht auch ein bisschen ins Verhältnis zu stellen, ne, wenn du Umsätze in der vorgenannten Summe erzielst, und das waren ja auch Umsätze, das war jetzt kein Jahresumsatz, sondern das war ein Umsatz über, ich glaube, 3 oder 4 Jahre, ich weiß es nicht ganz genau, über Firmen verteilt. Also über die ganze Struktur hinweg war dieser Umsatz da. Ja, schade, dass er jetzt nicht mehr da ist auf dem Konto. Aber wenn man es dann ins Verhältnis stellt und was man schon auch dazu sagen muss, es ist verrückt, keine Frage. Also ich will das jetzt nicht in irgendeiner Form relativieren, aber was man schon auch dazu sagen muss, man lernt interessante Menschen dort kennen. Es ergeben sich teilweise auch nochmal Sachen aus Verbindungen aus dieser Zeit heraus. Also es ist, man kann es so jetzt komplett in diese verrückte Ecke stellen, aber es gehörte zu dem Leben dazu, in dieser Phase meines Lebens, und es sind auch ganz gute, auch geschäftliche Verbindungen im Nachgang daraus entstanden. Zum Beispiel mein Investor, der in mich investiert hat, den größten Teil in mich investiert hat, den habe ich halt auch auf Ibiza kennengelernt. Also da ist schon auch ein Upside da. Natürlich brauchen wir heute nicht reden. Wenn du mich jetzt so mit meinen Werten heute und meiner Lebenseinstellung heute fragst, dann sage ich ja, das ist mir kein DJ der Welt wert. Ja, keine 20, keine 10.000 Euro. Aber man verändert sich nun mal. Und früher war der Fokus auf der einen Seite auf den Projekten und auf der anderen Seite eben auch in dieser Produktion, in der Musik. Und die Musik ist mir bis heute noch geblieben. Also
Christian, ich habe totales Verständnis. Ich meine, ich kenne das Business. Ich weiß, dass da das beste Business gemacht wird. Und wenn du Gäste hast, die Milliardäre sind und die bei dir investieren wollen und sollen, oder du kommst mit befreundeten Stars, dann kannst du dich ja nicht hinten am Ticketschalter anstellen und sagen, du hast irgendwie einen Stehplatz letzte Reihe. Dann musst du ja einen richtig guten Platz haben. Und ja, das sind die begehrten Plätze, und die kosten natürlich mal. Das ist hier in Kitzbühel ist das jetzt nicht anders, wenn Hardenkamp-Rennen ist. Das ist bei Bayern München nicht anders, wenn du in der Loge bist. Das ist in der Formel 1 nicht anders, wenn du im Paddock Club bist, da triffst du eben die richtigen Leute, und wenn du nur ein normales Zuschauerticket hast bei der Formel 1 und einer von den 250.000 bist, dann wirst du niemals einen A$AP Rocky kennenlernen oder eine Rihanna treffen, sondern die triffst du dann an den Tischen, wo dann du auf Ibiza warst, und dann ist David Guetta da, und dann kostet das eben mal 100.000. Aber das heißt, wenn du dieses Leben auf Ibiza geführt hast, und nochmal Betonung hast, es ist vorbei, wir reden auch bitte gleich über dein neues Leben, hattest du vermutlich auch super viele Freunde auf Ibiza, dass alle gesagt haben, hey Christian, wann kommst du wieder? Wir brauchen dich, der Tisch ist schon frei für dich, oder?
Ja, Klassiker natürlich, ne? Das ist zwangsläufig so gewesen in der Zeit, dass da viele Menschen, die was von dir wollen, und du bist halt auch in dieser Frequenz, sag ich mal. Also du, ja, ich sag gerne, das, was du ausstrahlst, dein Leben, deine Lebensumstände, ist eigentlich nur eine Reflexion deiner Seele. Also in dieser Phase des Lebens war es so, und entsprechend hatte ich halt auch sehr, sehr viele Freunde, die da gerne mit dabei waren immer, und auch genauso schnell weg waren, als ich gesagt habe, so, jetzt ist es anders.
Wow, das musst du gleich erzählen. Eine Frage noch dazu. Du sagst, du trinkst keinen Alkohol. Ibiza, natürlich Drogen, Partys. Was ist mit Drogen?
Drogen waren ein Thema in meinem Leben, ja. Und keins, auf das ich sehr stolz bin. Aber Das ist dieses extensive Arbeiten und dieses extensive Feiern, das ist so Hand in Hand einhergegangen. Und it is how it is.
Total. Und eine wirklich krasse Transformation, die du gemacht hast und die du gerade machst und die ja auch in deinem Buchtitel klar werden, from Ego to Heart, jetzt im Fokus auf nicht mehr auf Ego, sondern eben auf Herz. Du hast dich völlig neu aufgestellt, völlig neues Business, völlig neue Idee. Es gibt einen großen Gedanken dabei, der heißt Finding Freedom. Mhm. Was bedeutet das für dich, wenn du sagst Finding Freedom?
Naja, ich hab erst einmal überhaupt alle Informationen auf den Tisch bekommen vor einigen Jahren. Was ist denn das Ego? Wir hatten eingangs kurz drüber gesprochen. Fragst du die Leute, beschreib mir das Ego, sagen dir 99% irgendwas, aber nicht das, was wirklich ein konditionierter Ego-Verstand ist. Ich wollte wissen, was ist das Ego? Ich wollte wissen, wie spielen Sinneswahrnehmungen mit unseren Körperempfindungen, mit unseren Gefühlen und Gedanken? Wo kommen Gedanken her? Wie entstehen sie? Wie können wir sie verändern? Wie können wir dadurch unser Leben auch verändern? Also ich wollte alle Informationen erstmal wissen und haben und einfach mal zugänglich haben dazu. Das war so eine Zeit von 2-3 Jahren, als ich mich diesem Thema mit Hingabe gewidmet habe. Und ja, in dieser Phase habe ich nicht nur zu mir selber gefunden, sondern einfach auch gespürt, dass es mir unheimlich große Freude bereitet, Menschen zu inspirieren und sie einfach auch daran zu erinnern, was ich über 20 Jahre lang vergessen habe, nämlich dieser berühmten Karotte nachzulaufen. Und nicht nur das, sondern in der Ratio verstehen es viele. Ja, jeder weiß die berühmte Karotte. Nur wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Wie können wir unseren Geist wirklich reinigen? Wie kommen wir von dem Konzept der Güte in die gelebte Güte? Und da trennt sich natürlich schon die Spreu vom Weizen, weil in die gelebte Güte zu kommen, das bedeutet für die meisten von uns Veränderung, aber nicht nur an der Oberfläche, sondern wirklich an den Kern, an deinen Wesenskern zurückzukommen. Du kannst dich nicht mehr selber betrügen, du kannst nichts mehr wegschieben, du kannst es tun, aber in dem Moment, wo du es tust, weißt du, du betrügst dich. Also es ist eine ganz andere Bewusstseinsebene dann, in der du eintauchst, wenn du die ganzen Informationen hast. Und das macht mir einfach unheimlich viel Freude. Die Immobilien sind immer noch geblieben. Interieur, Exterieur ist etwas, was mir unglaublich viel Freude macht. Ich habe ein Gespür für Entwicklungen und Potenziale. Also das ist immer noch da. Aber es ist eben alles jetzt aus einem gesunden, zufriedenen Fundament heraus geboren. Und Finding Freedom ist ein Programm, das ich geschrieben habe in den letzten 2 Jahren in meinem Transformationsprozess, wo ich eben genau das beschreibe. Was ist denn das Ego? Wie arbeitet die Sinneswahrnehmung mit unseren Körperempfindungen zusammen? Wie können wir das alles reinigen? Wie kommen wir, wie ich es gerade gesagt habe, wirklich ins Gelebte und Gefühlte, Mitgefühl? Das alles beschreibt Finding Freedom. Jetzt in ein paar Sätzen natürlich, kurz gesagt.
Christian, ich finde das total toll, dass du das machst, und ich finde es total krass, dass du es machst, weil du eben so ein herausragendes Leben gelebt hast bisher mit all den Erfolgen, die du hattest in dem, was wir als Erfolg definieren. Natürlich Bayern München, Meisterschaften, Pokalgewinne, Champions League. Du hast diesen ganzen Schmerz erlebt und du hast jetzt dich komplett neu aufgestellt. Und ich finde, weißt du, es gibt so viele Themen, die wir alle mit uns rumtragen, so viele, du hast es gerade Karotten genannt, die wir alle irgendwo vor uns sehen und sagen, ja, das muss ich noch erreichen, das muss ich noch erreichen. Wird immer schlimmer aus meiner Perspektive, natürlich durch Social Media, wenn ich heute Morgen aufwache und ich scrolle immer durch. Ich freue mich, wenn ich dich sehe. Ich freue mich, wenn ich dich sehe, weil du trainierst, weil du schon im Gym bist, weil du schon läufst und ich denke, oh, ich muss jetzt auch laufen, und du motivierst mich, denkst, okay, ich muss auch raus. Ich habe dir auch mal ein Video geschickt, als ich im Schnee gelaufen bin und du bist schön auf Ibiza am Strand gelaufen. Das ist total für mich Inspiration, das nimmt mich total mit, aber wenn ich natürlich ein bisschen weiter scrolle, sehe ich natürlich auch, ja, Reichtum, krasses Leben, und es sind ja so viele Karotten, wo du noch immer denkst, ja, okay, die will ich eigentlich auch oder will ich die eigentlich auch?
Ja, ich genau. Das ist ein, jetzt ich darf ich kurz einhaken.
Unbedingt.
Nee, weil du hast es gerade so, das ist genau da, wo mir ein Herz aufgeht, wenn ich mit Menschen und mit vielen Athleten auch zusammenarbeite, die genau sich diese Frage stellen, will ich das eigentlich? Und das ist, was ich vorhin sagte, mit dem Unterschied zwischen ich will eine Erfahrung nicht machen, wenn ich genau hinschaue, ich will eine Erfahrung fühlen. Und lass uns da bitte nochmal genauer einchecken, auch alle deine Community. Was genau willst du fühlen? Und die meisten werden im ersten Schritt sagen, ja, ich will dieses Gefühl der Uhr. Ich will diesen Uhr. Ich will fühlen, wie sich das anfühlt. Aber wenn du tiefer reingehst, ist es nicht das Glück, das bedingte Glück. Es ist immer der Frieden, den wir wollen. Und wenn wir hinkommen, dass wir das erstmal konzeptionell einfach uns erstmal vor Augen führen. Dann haben wir schon mal gesellschaftlich einen guten Schritt gemacht, weil wir uns dafür öffnen, zu verstehen und zuzulassen, dass bedingtes Glück immer im Ego haftet. Und lass uns auch nochmal zurückspielen, wo Ego ist, ist keine Liebe und kein Frieden. Und hier müssen wir ansetzen. Und ich sehe es wie du, wobei nicht ganz, ich würde nicht sagen, es wird immer schlimmer. Ich spüre es eigentlich sogar, dass es eine Gegenbewegung gibt. Ich spüre die junge Generation, die von unten hochschiebt, die wirklich bereit sind zu sagen, hey, wir wollen gesellschaftlich einen Shift hinlegen im kollektiven Bewusstsein. Wir wollen nicht mehr dieses Vergleichen. Wir wollen nicht mehr das Bewerten. Wir wollen den Gossip nicht mehr. Wir wollen Menschen nicht mehr im Schmerz sehen. Das spüre ich so, so doll und umso mehr freut es mich, dass ich in dieses Feld ja so reingerutscht bin. Das hättest du mir vor ein paar Jahren, hättest du mir gesagt, komm Tom, bitte, komm, sag mir lieber, wo wir noch ein Grundstück finden und dann zimmern wir da ein Mehrfamilienhaus drauf. Ne? Jetzt einfach überspitzt gesagt. Aber ich spüre da eine Gegenbewegung, auch wenn Social Media und so weiter uns nicht einfach machen, aber ich spüre die Menschen, die sind auch neugierig. Die sind neugierig, weil sie merken, immer mehr Kapitalismus, immer mehr Konsum, immer mehr, da ist noch mehr. Und weißt du, was ich auch geil finde? Dass mehr und mehr Promis rausgehen damit. Jetzt habe ich letztens Will Smith wieder. Ganz, ganz offen stellt er sich auch hin und sagt, ja, nein, da ist noch mehr. Und er möchte ein Teil dieser Bewegung sein, die Menschen zu inspirieren, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind. Und weißt du, das hat's doch vor 10, 15 Jahren, hat's das nicht gegeben. Wenn das jemand gemacht hätte, dann wäre doch sofort gesagt, komm mal, gibt's doch gar nicht. Und ich finde, das finde ich ist einfach wirklich eine schöne Richtung, in die wir gehen. Aber wir haben natürlich noch ordentlich Arbeit vor uns, klar. Aber Social Media macht das nicht einfach.
Ja, ich finde, es ist ein wichtiges Movement, weil wir sind jetzt hier in Kitzbühel. Es ist Hahnenkammrennen. Und jetzt die Tage natürlich schon wieder so viele Direct Messages bekommen. Hey, bist du bei der Party? Bist du bei dem Empfang? Bist du da? Und was ich erlebe, ist so, dass du hast an so einem Wochenende oder manchmal auch nur an einem Freitag oder Samstag, du hast so viele Einladungen, dass ich immer mehr beobachte, dass so viele auch gerade Stars und Personalities, die kommen ja gar nicht mehr zu dem Event, die wollen den Event ja gar nicht erleben, sondern die kommen auf den Red Carpet, die machen dann ihr Foto oder ihr Video, dann machen sie ihr Selfie, dann spotten sie kurz, wo sind hier die wichtigsten Leute, ach komm, lass noch schnell dem Hallo sagen. Schnelles Selfie machen, posten und zack zum nächsten Event und zack zum nächsten. Dann machen die an einem Abend, machen die 4, 5, 6, 7 Events. Aber in Wahrheit am Ende sind sie dann in ihrer Hotelsuite und sagen, ja, was habe ich jetzt eigentlich heute erlebt? Eigentlich habe ich nur Red Carpets gesehen, drin war ich gar nicht. Ich habe 5, 6, 7 Veranstaltungen gehabt, ich kann viel posten, aber habe ich eigentlich auch eine wirklich schöne Erinnerung? Mhm. Und das ist ja das, was immer krasser wird, was immer schneller wird, diese Geschwindigkeit noch mehr in noch kürzerer Zeit zu posten zu können. Es geht gar nicht um Erleben, es geht gar nicht um das Erlebnis.
Ja, absolut. Aber es gibt auch noch ein gutes Sprichwort, was mir gerade jetzt in den Zusammenhang einfällt. Wayne Dyer, change the way you look at things and the things you look at change. Also wenn jetzt so ein Promi hergeht und sagt, ich ziehe jetzt 5 Carpets durch, dann kann er das ja machen mit dem Mindset, weil er weiß, hey, mein Gleichmut hängt davon nicht ab. Ich mache das, weil vielleicht ist es beruflich, vielleicht habe ich irgendwie Follower, whatever intention is behind, oder? Aber er hat einfach dieses Verständnis, diese tiefer liegende Instanz aus dem Frieden, da sind wir wieder beim Frieden, aus dem Gleichmut heraus geht er diese Sache an. Und ich kann in der größten, am größten Marktplatz der Welt, mit den meisten Menschen der Welt, kann ich aber trotzdem einsam mit mir sein, alleine. Ist nur eine Frage der Haltung. Und deshalb ist es gefährlich. Ich liebe Dynamik. Ich mag, also mich kannst du zwar jetzt, ja, also super Skirennen und alles tipptopp. Also mich kannst du mit den Events jagen. Aber es heißt ja nicht, dass wenn jemand dahin geht, dass er nicht dennoch auch in seiner Mitte ist. Es ist, wie geht er an die Sache heran? Ist, glaube ich, immer ganz entscheidend. Schnelligkeit ist doch cool. Schau, viele schimpfen immer so auf diese Digitalisierung, Vernetzung und Social Media. Ich finde, wir können doch auch die positiven Sachen daraus sehen. Wie geil können wir eine Gegenbewegung, egal in welcher Form, lass es mal außen vor, was auch immer es ist, wenn es eine Gegenbewegung gibt, wie geil können wir uns denn heutzutage die Technologie zunutze machen, um es auch in diese, das, weißt du, es gibt auch diesen Upside an der Stelle. Ist immer nur, da wiederhole ich mich jetzt gerne. Und dann kommen wir nochmal kurz zu deinem Buch, weil ich bin neugierig. Es ist einfach nur eine Frage, finde ich, der inneren Haltung. Und dann, die fängt bei uns allen an. Die Tür zu Glückseligkeit, die geht nach innen auf. Es ist einfach so. Da können wir tun. Da können wir 10-mal auf ein Carpet gehen und 100 Selfies machen. Glückselig wirst du, wenn die Tür nach innen aufmachst. Punkt, Ende, Gelände, aus.
Welche Business-Tür geht für dich dabei auf? Welche Vision hast du von dem, was du baust? So wie ich es verstanden habe, willst du ein richtiges Ökosystem drumherum bauen, wo man alles eben komplett für sich auch neu überdenken kann? Erfolg neu denken kann. Was will ich wirklich neu denken kann? Hm. Was baust du? Nimm uns mit in dein Business.
Naja, was anders würde ich es gerne beantworten. Was macht mir große Freude in diesem Feld, in dem ich mich jetzt bewege? Und mir macht die Arbeit mit Menschen sehr, 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 sehr viel Freude. Und jetzt habe ich ein bisschen an Unternehmertum Erfahrung so sammeln dürfen und habe ich früher die Finanzierung gemacht, die Akquise, die Realisierung und so weiter, war gut. Aber ich habe gelernt, hey, bleib bei dir und fokussiere dich wirklich auf das, was dir aus dem Herzen heraus Freude macht. Und das ist die Zusammenarbeit mit Menschen. Jetzt gibt's natürlich Leute, die das aus der Unternehmerbrille sehen und sagen, hey, wir haben auf der einen Seite einen wirklich wahnsinnig großen Markt, cool, und auf der anderen Seite eine gelebte Erfahrung. Und diese beiden Sachen bilden eine gute Symbiose. Dann sage ich, wunderbar. Und da gibt's tolle und viele Ideen, die wir auch umsetzen werden. Von Kursen bis Retreats. Ein Inneblum Farmhouse wollen wir machen. Also die Palette ist wirklich sehr, sehr groß. Für mich persönlich, und das werde ich auch, wird auch immer so kommuniziert, ich bleib bei der Arbeit mit den Menschen. Ich möchte den Menschen gerne inspirieren, wirklich sich dran zu erinnern. Ja, es klingt trivial, aber es ist einfach so, wie wundervoll wir sind und wir nichts und niemanden im Außen brauchen, um glücklich zu sein, beziehungsweise um friedlich zu sein. Denn der Frieden umschließt das Glück. Aber das Glück umschließt nicht den Frieden. Und da wollen wir hin.
Oh, schön gesagt. Für alle jetzt aus der Tomorrow Community, die das total richtig und wichtig finden, was du sagst und die auch sich neu überdenken wollen. Wie können sie jetzt zu dir Kontakt aufnehmen? Gibt es ein Center, was du gebaut hast? Gibt es Online-Kurse, die du machst? Oder wie baust du das auf?
Ja, wir bauen es auf gerade. Also ich sag auch nicht wir. Ich bin tatsächlich, ich bin so weit, dass ich sage, das ist die Richtung, die ich einschlagen möchte. Und ich höre mir alle Optionen an, die auf den Tisch kommen. Und ich bin einfach bereit, meine Energie da reinzustecken. Der Moment ist gekommen. Und jeder, der sich angesprochen fühlt aus deiner Community, der vielleicht Bock hat, auch was aufzubauen, gemeinsam. Und dazu zählt jetzt nicht nur der Sektor, den ich gerade angesprochen habe. Mein persönliches Highlight, also die Zusammenarbeit mit Menschen dahin zu führen, sondern auch im Immobilienbereich. Das sind Dinge, die mir Freude machen, für die ich Talent habe. Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann gerne über dich oder über meine Kanäle, Social Media auf mich zukommen und dann schauen wir mal, ob es da ein Match gibt.
Ja, unbedingt. Also Shoutout hier an die Tomorrow Community. Schreibt mir eine Direct Message oder schreibt in die Kommentare und ich leite das dann sofort weiter an Christian, weil was ich immer toll finde, weißt du, es gibt, in der Welt gibt's ja schon so viele Coaches und so, aber die haben's ja nie erlebt, weißt du, die haben das gegoogelt oder mit ChatGPT oder mit einem Wochenendkurs schnell mal sich beigebracht, aber du hast es echt erlebt. Ich meine, wenn jemand darüber sprechen kann, wo ganz oben ist und wie es dann auch richtig runtergeht, dann bist du das, dann bist du einfach dafür das Role Model, weil du es wirklich vorgelebt hast.
Und es macht mir Freude zu teilen.
Wie ist das Feedback jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Jetzt warst du mit deinen alten Fußballkollegen von Bayern München wieder unterwegs und die fragen, hey Christian, was machst du so, wie läuft's? Und wenn du erzählst von deiner Idee, wie ist das Feedback, was bekommst du?
Ja gut, also erstmal habe ich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Es war für mich jetzt auch ein Schritt nach einer langen Zeit des Rückzugs. Ich habe es gerade erwähnt, ich war fast drei Jahre eigentlich, habe ich mich im Wesentlichen rausgenommen mal und einfach mich um mich selbst gekümmert. Und was ganz besonders schön war jetzt an dem Wochenende, war der Zuspruch. Einfach zu sagen, hey, erstmal schön, dass du diese Veränderung durchgemacht hast als Mensch. So, und auch, dass du dazu stehst, Öffentlichkeit. Ich habe wirklich von allen Seiten so nochmal, ja, einfach echt ein sehr, sehr herzliches Feedback bekommen. Und ja, das hat mich wirklich gerührt. Kurzzeitig auch bei einigen, die ich lange nicht gesehen habe und aber wo ich gespürt habe, die gönnen mir das und die freuen sich für mich. Also, der Schritt, diesen Weg nach außen zu machen und auch nachher mit dem Buch, das mein Buch From Ego to Heart, das am 15. September diesen Jahres rauskommt, kann man aber jetzt schon vorbestellen, wenn man das möchte. Das war absolut die richtige Entscheidung und ich würde es immer wieder so machen. Also, ja.
Und du hast auch die Idee für einen Film, für eine Documentary.
Es gab die Gedankengänge, als die Leute, die das Exposé, der eine oder andere das gelesen hat, dass es auch die Idee gibt, da einen Dokumentarfilm draus zu machen. Fühlt sich für mich gut an, ich hätte Bock drauf. Aber auch das Buch, es sind, sag ich mal, Buch, ob das ein Buch ist, ob das ein Film ist, ob das Retreats gibt's Gedanken, das Inner Bloom Resort, das wir aufbauen wollen. Das sind alles wunderbare Themen. Ich möchte gerne meine Essenz bleiben und da wiederhole ich mich jetzt auch, weiß ich deine Community, ich will mit Menschen zusammenarbeiten. Diesen ganzen Unternehmerpart, ja, ich liebe es, aber der wird in diesem Fall mal ausgegrenzt. Also jeder, der wirklich Bock hat, an der Stelle in den Markt einzutauchen, wo unheimlich viel Potenzial ist, der Lust hat, mit mir als Sparringspartner auch auf der Unternehmerseite mit mir Dinge zu entwickeln, aus einer gelebten Erfahrung heraus. Der darf sich angesprochen fühlen, der darf sich melden. Ich bleibe in meiner Essenz, ich möchte mit den Menschen zusammenarbeiten und die wirklich in den Frieden zurückerinnern.
Was glaubst du, wie groß ist, ich möchte jetzt nicht sagen der Markt, aber was glaubst du, wie viele Menschen fühlen das, was du jetzt gerade fühlst?
Ich fühle, dass es sich für mich gut anfühlt, diesen Weg zu gehen. Und nochmal, wir sind, schauen Fußball, wir hatten es gesagt, es war für mich anfangs Joy und ich habe so Spaß gehabt, Fußball zu spielen oder nachher Projekte zu entwickeln auf der Immobilienseite. Es war wirklich aus einer Freude heraus und wir sind, oder ich bin jetzt an demselben Moment das dritte in meinem Leben. Deshalb, ich habe mit vielen Menschen drüber gesprochen, die gesagt haben, ja, musst du alles wieder neu aufbauen. Ich sage, hey, ich baue das noch 3, 5, 20 Mal auf. Für mich ist das so gesehen kein Hustle, weil die Dinge, die mache ich aus einer Hingabe heraus. Wie soll ich das beschreiben? Ja, wenn du kennst das, wenn du dir ein Ziel setzt, dann verfolgst du das. Und das ist aus dem Herzen heraus geboren. Also ich weiß nicht, wie viele es sind. Man sagt mir, der Markt ist sehr, sehr groß, aber mein Fokus ist nicht da drauf, sondern der Fokus ist drauf, den Value auf der persönlichen Ebene herzustellen und meine Erfahrungen mitzugeben.
Dann gib uns das bitte noch als Learning mit. Hier liegt ja mein Buch, der Code zum Erfolg. Yes. Und du wolltest da auch gerne noch was dazu sagen. Du definierst auf jeden Fall Erfolg ganz anders. Das nehme ich hier als Learning mal ganz klar mit.
Für mich ist Erfolg, im Gleichmut leben zu können und das im Idealfall den ganzen Tag hinweg. Für mich ist Erfolg, nicht in der Reaktion zu sein, gelassen zu bleiben, über den Dingen zu stehen und vor allem Situationen, Umstände, Menschen unvoreingenommen entgegenzutreten, so schwer es uns allen fällt. Ja, lasst uns mal ehrlich sein, wir können mal eine Strichliste machen, jeder für sich, deine Community, wie oft wir am Tag reagieren, bewerten. Wir sehen was. Ach, also, ich habe eine Studie gelesen, halte ich fest. 50% von dem, was wir hier in der Sekunde wahrnehmen, jetzt über unsere Sinneswahrnehmungen, findet gar nicht so statt, sondern es ist eine Bewertung, die wir treffen auf Erfahrungen der Vergangenheit, die wiederum auch zu 50% nicht so stattgefunden haben. Also man muss sich diese Dinge mal vor Augen führen und deshalb einfach nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ist Erfolg? Im Gleichmut zu bleiben. nicht in der Bewertung zu sein, bei sich zu bleiben und Güte, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut und Empathie als gelebtes Leben und nicht als Konzept. Das ist für mich Erfolg, weil ich fest davon überzeugt bin, das ist der Nährboden für alles andere. Wenn du in diesem Spirit bleibst, dann findest du den Zugang zu deinem wirklichen Purpose und nicht einen Purpose, der irgendwie durch eine Maske, durch irgendwas im Außen auferlegt wird oder den Need, weil du denkst, du musst das haben, weil du hast das gerade gesehen auf Social Media, sondern wenn du diese Werte kultivierst, Dankbarkeit, Demut, Disziplin, ein ganz großes Wort, Disziplin, Charakter, wie denkst, sprichst und agierst du, wenn keiner hinschaut. Wenn du diese Werte kultivierst, dann findest du den Zugang für mein Dafürhalten zu deinem wirklichen Purpose. Und dann sind Dinge wie Geld, Status, Ansehen, Ruhm wirklich Beifang, weil der Fokus woanders liegt, auf deinem Herzen.
Wow. Danke für deine tollen Gedanken, Christian. Und ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung vom Buch Der Code zum Erfolg, weil du kriegst ein extra Kapitel und dann
wird das Buch. Wow. Ja, aber dann nehme ich dich beim Wort, ne?
Unbedingt, unbedingt. Weil es einfach nochmal ein völlig neuer Gedanke ist. Was mich jetzt zum Abschluss natürlich noch interessiert, ich stelle ja bei Tomorrow immer diese Signature-Frage am Ende des Podcasts, welchen Business-Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? Und ich finde das jetzt so spannend, weil du ja eine derart große Transformation durchgemacht hast und ja auch gesagt hast, am Anfang war der Junge mit dem Traum und dem Ball am Fuß. Aber wenn ich dich jetzt verstehe, hat das, was du jetzt ja baust, gar nichts mehr im Ball am Fuß und diesem ursprünglichen Traum zu tun. Und deshalb so die Frage, du bist heute 41, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Ja. Stay grounded. Bleib wirklich locker. Da kommen wir zu Demut. Und ich habe in meinen 20ern ja sehr, sehr viel Geld verdient und habe meinen Traum gelebt. Aber ich habe den Boden unter den Füßen verloren. Also egal, was in deinem Leben kommt, werte es nicht, bleib locker und im Gleichmut und geh einfach voran. Nicht mehr und nicht weniger.
Aber was, Christian, würdest du diesem Jungen sagen? Ich habe dieses Bild so vor Augen, dieser Junge mit dem Traum und dem Ball am Fuß. Soll er diesen Ball eigentlich hinterherjagen?
Unbedingt. Jeder, der eine Vision in sich trägt, aus dem Herzen heraus geboren, die muss verfolgt werden. Das ist die einzige Wahrheit. Und jeder von uns hat diese Vision. Oftmals müssen wir uns einfach wieder dran erinnern. Aber egal was es ist, wenn die Vision kommt und die Intention da ist, verfolgen, verfolgen, verfolgen. Und der Junge in meinem Fall hat sie ja verfolgt. Er hat sich dann leider ein bisschen verdribbelt im Laufe der Jahre.
Ein bisschen verdribbelt. Oh, Christian, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Klarheit, für deinen Mut. Auch wirklich es so klar anzusprechen, weil wir natürlich in dieser shiny Welt leben und ich kenne so viele deiner Kollegen, die auch strugglen, die es aber niemals zugeben würden, die immer sagen, nee, das ist mir zu private, das möchte ich nicht von mir geben. Das ist auch gefährlich natürlich in der Gesellschaft, wenn man es sagt, gerade als Fußballer, als Leistungssportler, schlimm, dass es so ist. Und deshalb umso mehr toll, dass du anders bist, dass du uns hier mitnimmst in deine Gedanken, mitnimmst von deinem Ego, from Ego to Heart und uns damit zum Nachdenken bringst. Alles Liebe für dich, für deine Family, für dein Buch. Ab September ist es da, vom Ego to Heart und natürlich für dein Ironman, dass du wieder rechtzeitig gesund und fit bist und wieder zurückkommen kannst ins Training.
Ich freue mich übrigens schon auf unseren ersten gemeinsamen Halbmarathon.
Absolut.
Ja, da kommen wir beide nicht drum herum. Den ziehen wir demnächst mal durch.
Genau, das noch irgendwie für die Tomorrow Community, das haben wir im Vorfeld abgemacht, dass wir uns per WhatsApps Videos geschickt haben. Er läuft auf Ibiza, ich laufe durch den Schnee von München und wir gesagt haben, okay, wir laufen zusammen einen Halbmarathon auf Ibiza.
Gibt's da noch eine Wette, die am Laufen ist? Da können wir vielleicht in Zukunft nochmal drauf zurückkommen.
Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
Tom, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Danke sehr.
Vielen Dank an dich. Vielen Dank. Shoutout hier an den Stangewirt in Kitzbühel.
Yes, hier. Maria. Big Shoutout. Trixi auch an dich. Danke, dass ihr das so kurzfristig möglich gemacht habt. Trotzdem ihr hier alle in diesem Aufbau, Wirbel zur Vorbereitung dieser Weißwurstparty seid. Danke, dass das geklappt hat. Wirklich Shoutout. Danke an euch.
Ja, auch muss man sagen, mega cool. Am Hahnkamm-Wochenende, yes, wo alle Menschen der Promi-Welt hierher wollen, in den Stangewirt. Die Weißwurst-Party ist die legendäre und wir sitzen hier ganz entspannt und können podcasten. Danke, Maria Hauser. Danke an das Team.
Leute, kauft dieses Buch erstens mal, weil es sicherlich mega geile Tipps drin hat. Aber ihr müsst natürlich auch wissen, wenn ihr Folge 2 kauft, was in Folge 1 stand. Kaufen.
Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank hier an Maxi, der immer die tollen Videos macht. Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Ein.
Tomorrow, der Business and Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt. Die Tomorrow Community. See you tomorrow.